Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Setzen Sie sich doch mal zu uns. Wir haben hier nämlich schon Platz genommen. Ich und mein Plus eins hier im Studio Thomas.
Hallo, guten Tag.
Thomas Lindemann. Schön, dass auch du da bist.
Danke.
Wir alle zusammen, liebe Hörende, werden heute unter anderem eine Frau begleiten, die sich intensiv auf die Suche nach der eigenen Kindheit begibt. Ja, es ist eine Reise in die Vergangenheit.
So, ich habe das Tagebuch mitgebracht, weil ja da ein paar Namen drin stehen und ich dachte, vielleicht erinnert sie sich.
Eine Reise in die eigene Kindheit erwartet uns heute also in der langen Geschichte. Wir werden aber auch mehr darüber erfahren, was passieren kann, wenn aus einer Zweier- eine Dreier-Partnerschaft wird. Und es geht hier ausgiebig, heute kann man so sagen, glaube ich, um Familie und Familienwahnsinn im weiteren Sinne bei Plus Eins. Legen wir mal los. Also Thomas, als wir beide uns kennengelernt haben auf einer Party in Berlin, Neukölln war das, ist gar nicht so wahnsinnig lange her.
Ja.
Da warst du auch mit einem Plus Eins unterwegs, nämlich mit deiner Frau. Und wir haben so gequatscht und mir war ziemlich schnell klar, dass hier zwei Menschen sind, die Dinge so ganz offen angehen können und vielleicht auch manchmal so abseits der üblichen Pfade unterwegs sind und sich ihr eigenes Bild machen. Ihr habt mir zum Beispiel ziemlich schnell erzählt von einem Buchprojekt, einem gemeinsamen. Ihr habt zusammen ein Buch geschrieben, dazu muss man vielleicht noch wissen, du bist studierter Psychologe, arbeitest aber eigentlich vor allem als Journalist für verschiedene Zeitungen und
so ist es.
Schreibst eben auch Bücher,
ja.
Genau wie deine Frau. Und der Anfang dieser mehreren Bücher, die ihr zusammen geschrieben habt, der lag in einem Tagebuch, was ihr entwickelt habt. Und das entstand zu einer Zeit, als ihr zwei Kinder hattet. Eins, zwei, das andere gerade frisch auf dem Planeten angekommen.
Mhm.
Und das Tagebuch war gewürzt mit Verzweiflung, kann man sagen.
Schon, ja. Also auch mit dem Humor der Verzweiflung. Aber da haben wir uns so ausgetauscht mit so tagebuchartigen Schnipseln, wo alles erlaubt war, zu sagen erlaubt war.
Ausgetauscht inwiefern?
Ja, meine Frau und ich, wir hatten das hin und her geschrieben, so ein bisschen mit dem Mut der Verzweiflung, weil das ist die anstrengendste Zeit meines Erachtens. Ich kann mir nichts vorstellen, was noch härter ist, als zwei so ganz kleine Kinder zu haben.
Also ihr habt so eine Art Elterntagebuch geschrieben.
Genau.
Und was stand da, also was für Szenen kann man sich da vorstellen, die ihr da festgehalten habt? Erinnerst du dich da vielleicht noch an was?
Ja, also eine Überschrift, weiß ich noch, hieß, ich sitze zu Haus, der Mann geht aus. Das war der erste Text, den meine Frau mir um die Ohren geknallt hat, weil ich natürlich, also sie hat dann gestillt und was man halt so tut als Mutter, frische, und ich bin einfach trotzdem mal so auf Veranstaltungen gegangen. Da gab es Gefühle von Neid bis hin zu Wut darüber auch.
Habt ihr auch so ein bisschen kommuniziert über dieses Tagebuch?
Ja, das war so ein Moment, sich mal ruhiger auszutauschen.
Aber ich verstehe das so, oder ich habe das damals so verstanden, dass ihr im Prinzip vor allem einfach, ja, Gefühle, die nicht nur positiv waren, festhalten wolltet,
ja.
Weil die irgendwie raus mussten.
Genau, weil sie raus mussten, ist genau das Stichwort, es muss einfach mal gesagt werden, das erleichtert auch so ein bisschen.
Ich kenne selber auch Momente der Überanstrengung und es hat bei mir so eine Weile gedauert, als mein Kind auf der Welt war, dass ich irgendwie mir auch zugestehen könnte, dass ich gewisse Seiten der Elternschaft mindestens schwierig finde.
Es tut sehr
und nicht
gut.
Genieße.
Tut gut, wenn man sich dann irgendwann sagen kann, es ist doch teilweise wirklich zum Kotzen jetzt alles. Und das war dann auch das Konzept dieses ersten Buchs.
Und weil ihr wurdet, also das kürzen wir jetzt an der Stelle mal ab. Ein Agent von dir hat gesagt, ihr müsst das unbedingt auch publizieren. Das ist nicht einfach nur ein Tagebuch zwischen euch, das ist eigentlich mehr.
Ja, mein Literaturagent war oft zum Kaffee da, weil wir ein Thema gesucht haben. Der hat diese Zettel gesehen und meinte plötzlich, Moment mal, das ist doch das Buch. Und so war es dann auch.
Und würdest du sagen, diese intensiven Gefühle, dass das eben so schwierig ist mit zwei Kindern, ich meine, ihr konntet ja immerhin zwei Jahre lang ausprobieren, wie das ist mit einem Kind, ihr wart da ein Stück weit von überrascht?
Ja, eben doch. Die Leute sagen dann immer, ach komm, noch eins, also, oh, kaum die extra Mühe, und da lügen die Leute die ganze Zeit. Beim dritten hieß es dann nochmal, also das läuft ja dann so mit und auch das ist eine gottverdammte Lüge.
Euer Buch heißt Kinderkacke, ein ehrliches Elterntagebuch. Welche Bereiche werden da berührt? Du hast jetzt gerade gesagt, in dem Tagebuch wurde zum Beispiel von deiner Frau sich der Frust ob deines Verhaltens, wenig Solidarität in der Nacht festgehalten. Welche Bereiche habt ihr da berührt?
Wir haben nur über das geschrieben, was wirklich wehtut. Also beim Job kannst du alles vergessen, als Frau sowieso, als Mann aber eigentlich auch. Die Karriere ist vorbei, Sex ist nicht mehr gut, sondern eigentlich sogar selten und schlecht. Die Freunde nehmen dich nicht mehr ernst, laden dich auch nicht mehr ein, nehmen dich nicht mehr mit zum Ausgehen. Also man fühlt sich, als wäre außer diesen tollen Kindern alles andere am Ende.
Es klingt jetzt sehr pointiert und ihr seid natürlich ein bisschen behutsamer. Ihr schildert ja auch Momente, wo man so merkt, dass ihr zwischen dieser extremen Ablehnung, die du gerade so äußerst, und als eigentlicher Kinderliebe euch befindet. Mein Impuls zum Beispiel war aber auch ganz am Anfang, dass ich dachte, was haben die? Die haben so ein Buch geschrieben, wo die mit diesem Elternsein abrechnen. Lieben die ihre Kinder denn gar nicht?
Ja, Mensch, wieso denkt das denn jeder? Wir lieben sie ja gerade deswegen. Also, oder es hängt gut zu. Für mich geht es gut zusammen, darüber offen zu sprechen. Und das auch zu genießen gleichzeitig. Oder es funktioniert eigentlich erst dann, ehrlich gesagt.
Ich fühlte mich extrem abgeholt von einer Schilderung, die du tätigst. Da geht es darum, dass du dir entlastungsweise Zeit im Supermarkt organisierst, indem du sagst, du musst einkaufen gehen.
Ja, dieses lange, langsame Entlangschlurfen an den Regalen und man kann sich auch auf diesem Einkaufswagen so leicht abstützen. Das habe ich sehr genossen in dieser...
Weil man nicht in so einer permanenten, abstrakten Dauereinsatzlage zu Hause ist, sondern eben zwischen Kühlregal und Waschmittelständer entspannen kann.
Es ist ruhig auf einmal.
Selbstbestimmt.
Da schreit niemand und man kann seine Zeit im Prinzip selber einteilen, ja.
Wie reagieren denn eigentlich die Leute auf so Elterngroll? Was sind deine Erfahrungen? Damit kommt man nicht, also so wie mein Impuls war, damit kommt ja, glaube ich, nicht jeder klar, oder?
Zuerst gab es nur Wut und Hass. Also das ist ja 8 oder 9 oder so Jahre her. Da war das noch nicht ganz so stark mit den Social-Media-Sachen. Aber trotzdem stark genug, als dass ich einen dicken Ordner mit Hassbriefen und Reaktionen zu Hause habe. Die Leute haben geschrieben, gib mir die Kinder, du hast sie nicht verdient, du Schwein und ähnliches. Und haben das überhaupt nicht verstanden, dass man da einfach die dunkle Seite auch mal benennen möchte nur. Und dann kippte das um nach ein paar Wochen und es kam... ganz andere Zuschriften, vor allem von Müttern, die gesagt haben, endlich sagt es mal jemand, wie es ist, danke.
Und was ist jetzt deine Erfahrung, wo kann man sich am besten differenziert ausheulen, wenn es mal zu viel ist? Du hast ja 3 Kinder mittlerweile.
Ausheulen, also eigentlich nur mit anderen, die das verstehen, die das auch teilen, dieses Leben. Es ist ja bis
heute... Die selber auf dem Wohnzimmerboden morgens den vollen Windeln hinterherkriechen, weil sie nichts sehnlicher wollen, als diese Windel zu wechseln.
Ja, man muss schon mal Kotze weggewischt haben und eingeschlafen sein beim Vorlesen, um das zu kapieren, was das bedeutet.
Du hast 3 Kinder. Wie machst du das bei deinen Kindern? Wie lange dürfen die auf Bildschirme gucken am Tag? Also Handy, Fernseher, alles. Gibt es da einen festen Zeitwert oder ist das eher so eine abstrakte Gefühlssache bei dir?
Wird ständig neu verhandelt. Das ist im Prinzip das Hauptgespräch, was wir jeden Tag führen. Denn meine großen Söhne sind ja schon 12 und 14. Aber es bleibt ein Reizthema.
Und es gibt keinen Vertrag?
Doch, wir verhandeln die am Tisch und da sitzen wir praktisch alle 14 Tage, weil die Bedürfnisse auch ständig wachsen und einen schon diese Medien so ein bisschen auffressen.
Es sind wahrscheinlich kleine und große Dramen oder vielleicht auch Tragödien, die sich Land ein, Land aus genauso täglich oder 14-täglich abspielen. Wenn es um die Frage geht, wie viel Platz der Bildschirm im Leben haben darf und zum Konflikt und zur Tragödie wird es halt vor allem eben dann, wenn Eltern dann glauben, irgendwie das richtige Maß für ihre Kinder auf eine gewisse Weise zu finden. Markus Richter ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Markus, du beschäftigst dich beruflich viel mit allerhand digitalen Themen, privat vor allem, würde ich mal sagen, mit 2 Kindern. Du hast einen Podcast mit deiner Partnerin zusammen, nur 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Deine Partnerin hat auch ein Buch dazu geschrieben, das Thema Kinder und digitale Medien. Und wenn wir jetzt gerade über Medienkonsum und Bildschirmzeit sprechen, also es gibt Leute, die sagen, legt einfach insgesamt eine Bildschirmzeit fest und dann haltet euch dran und die Familie ist happy und kann wieder über Maikäfer und Blumen reden.
Nein.
Also danke, ja, Markus Richter.
Hier also, Plus 1. Also ja, das gibt es, aber das ist tatsächlich, glaube ich, der falsche Weg. Und das ist auch die Kernthese, also sowohl in dem Buch als auch die Ausgangsposition in unserem Podcast, dass man sagt, dieses Ding, dass man sagt, man legt fest, pro Tag darfst du nur 30 Minuten Medienzeit haben. Das ist exakt die falsche Variante. Und zwar aus 2 Perspektiven. Einerseits lernen Kinder darüber nichts. Also Kinder lernen dann nicht, mit digitalen Medien umzugehen, weil dieses Ding, dass man sagt, 30 Minuten, das ist ja nur so eine externe Vorgabe. Da lernt man nichts darüber, sind die Inhalte wichtig? Sind die Spannungskurven wichtig? Warum nur 30 Minuten? Das erklärt auch keiner.
Weil
Vati das sagt. Und das Irre an dieser Idee ist ja, wenn die dann auf einmal 16 sind oder 18, je nachdem, wie früh sie sich sozusagen lösen aus dem, das, was Vati oder Mama sagt, richtig ist, dann sollen sie auf einmal automatisch Medienkompetenz erlangt haben. Wodurch denn? Und die andere Perspektive ist die, dass es damit sich Eltern auch viel zu einfach machen. Also eigentlich ja in jeden Bereichen, aber vor allen Dingen in digitalen Medien auch, ist es ja ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen, was passiert denn da eigentlich? Mhm. Also Bildschirmzeit ist ja heutzutage ein so großes Wort, da kann ja alles Mögliche drauf stattfinden. Wenn man sagt, du darfst nur 30 Minuten, dann was bedeutet das denn? Und das wird auch nicht beantwortet. Und daher finde ich, dass, ich sage jetzt mal ganz spitz formuliert, von Eltern feige zu sagen, 30 Minuten am Tag, weil damit schleicht man sich völlig aus der Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen, was machen die Kinder denn da überhaupt? Und wie ist das gut für die?
Naja, es ist ja auch ein bisschen eine hilflose Position, die die Eltern haben. Ich habe eine weibliche Person in meiner Verwandtschaft, die recht jung ist und gerade das Handy für sich entdeckt hat und die wirklich unter unmöglichsten Bedingungen immer probiert, das Handy immer noch weiter irgendwo zu konsumieren. Es sei denn, ob sie sich jetzt in Kissen auf dem Sofa einbaut und denkt, es ist nicht auffällig oder so.
Ja.
Also die Eltern suchen ja einfach auch nur irgendeine Form von Struktur und Abmachung. Was meinst du denn, wenn du jetzt sagst, okay, es gibt keinen Lerneffekt und die Eltern machen sich ein Stück weit zu einfach? Das sind Argumente gegen die Bildschirmzeit. Mhm. Was meinst du denn, wäre die Alternative?
Die Alternative ist, eine klare Vereinbarung zu treffen, was bedeutet Bildschirmzeit eigentlich? Und wir haben das bei uns einfach so geklärt, Bildschirmzeit ist Freizeit. An Freizeit gibt es ganz klare Anforderungen. Freizeit heißt, da sind alle Aufgaben, die du heute hast, erledigt. Das heißt, sowohl die Schulsachen sind erledigt, als auch Dinge, die im Haushalt anfallen. Und wenn das alles erledigt ist, dann hast du Freizeit und in deiner Freizeit kannst du machen, was du willst. Punkt. So, und jetzt ist es im Alltagsleben so, dass diese Freizeit wirklich sehr eingeschränkt ist. Wenn man irgendwie nachmittags aus der Schule kommt, gegen 6 gibt es Abendbrot. Wir haben bei uns zum Beispiel Vereinbarung getroffen, danach gibt es keine digitalen Medien mehr. Aber in dieser Freizeit kannst du machen, was du willst. Und das ist was ganz Wichtiges, diese Gleichbehandlung, die man da lernt, dass man sagt, also das ist auch ein Ding, was man im Leben machen kann. Und es wird auch genauso einsortiert. Und diese Situation kommt mir auch sehr bekannt vor, dass jemand etwas tut und das an jeder Stelle machen muss. Und das hatten wir in der Familie auch. Das hat aber was anderes. Wir mussten verbieten, mit dem Buch vor der Nase zur Schule zu gehen.
Ach was.
Ja.
Das sind ja tolle Kinder. Das wünscht man sich doch.
Aber das ist auch ein Punkt, der mir jetzt auch also quasi dann einfällt, wenn du das so sagst.
Ja.
Ich finde diese Strukturierung, erstmal macht das total viel Sinn.
Ja.
Aber da können ja schlaue Kinder und da werden ja noch und nöcher Erklärungen und Rechtfertigungen frisch gebacken am laufenden Meter sofort sagen, ja, ich sitze hier auf Toilette, in meiner Freizeit habe ich gerade mein Handy auf der Hand.
Ja, aber also ich finde es schwierig. Ich muss dazu sagen, alle Dinge, die ich sage, sind natürlich aufwendig, ne? Weil die Nachricht ist eigentlich immer, die zugrunde liegende Nachricht ist immer, rede drüber. Und da muss man sich ja schon fragen, warum eigentlich auf dem Klo am Handy? Also welche Idee steckt da genau dahinter?
Komm zurück, warum nicht?
Warum nicht? Könnte man sagen, naja, bitte auf dem Klo nicht die Bibel lesen, alles was da sozusagen unnötig Zeit verlängert, wir sind eine große Familie, wir haben nur ein Bad. Vielleicht nicht so eine gute Idee.
Naja, okay, gut, das könnte man so machen.
Ja.
Thomas, fühlst du dich
jetzt
abgeholt von der Idee, die Markus hier äußert?
Schon, aber ich habe noch zwei Fragen.
Ja.
Zum Beispiel, wenn der jetzt schon 2 Stunden Fortnite gespielt hat und dann sagt, das ist nämlich ein Klassiker, oh, Leon hat gerade angerufen, der kommt jetzt auch online.
Ja.
Dann muss er natürlich noch ein bisschen bleiben, weil den sieht er so selten.
Kann man auf zwei Dinge das natürlich sagen gehen. Das eine ist, da muss natürlich eine Absprache vorher stattgefunden haben. Ne? Mhm. Also jetzt ist die Frage, 2 Stunden ist zum Beispiel nicht eine Verabredung, die ich treffen würde, sondern ich würde eher sagen, du willst Fortnite spielen. Also sagen, man hat natürlich grob ein Zeitfenster, ne? Also wir wollen irgendwann Abendbrot essen, sondern dann sagt man halt, okay, du spielst 4 Runden.
Genau,
hast du ungefähr eine halbe Stunde.
So. Ja.
Genau, macht man das. Und dann muss man die Vereinbarung treffen und muss man sagen, pass mal auf, wenn wir jetzt drüber sprechen und du sagst 4 Runden, dann machen wir entweder das so und dann ist es danach egal, was passiert, danach wird ausgemacht, weil das ist unsere Vereinbarung gewesen. Oder, und da kann man sozusagen, das ist dann kurzfristig vielleicht nervig, aber man hat langfristig vielleicht einen Effekt, man sagt, ich erkenne, dass das eine besondere Situation ist, wo ein Freund von dir online kommt, den du wirklich sehr selten siehst und ihr habt ja nochmal gemeinsame Zeit, was ja auch sozusagen, so der Buhmann ist ja immer vor dem Rechner, das ist ja alles so unsozial, ist es eben genau nicht. Und da kann man halt vielleicht eine Ausnahme sagen. Muss dann aber auch ganz klar kommunizieren, hey, das war heute eine Ausnahme. Das heißt nicht, dass wir das zur Regel machen, sondern es gibt diesen besonderen Umstand. Und was ich ganz interessant finde, und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man sich bemüht, diese Entscheidung immer zu kommunizieren, auch mit den Heranwachsenden, die sehr viel klüger sind, als man ihnen das meistens zutraut, dann wird auch, ich hatte das neulich, da wurde gefragt, darf ich heute Netflix gucken? Da war ich so, ich finde das heute nicht so eine gute Idee, aus Gründen, die ich dann erläutert habe. Also heute ist die Zeit knapp, es gibt noch viel zu tun, du warst gestern nicht so ausgeglichen und das war dann okay. Da war dann so, okay. Und das war nicht, weil Papi hat gesagt, nur 30 Minuten, sondern das war, okay, es gibt ja diesen erwachsenen Menschen, mit dem lebe ich zusammen in einer Beziehung und der erklärt mir immer, was passiert. Und dann kann ich auch mal akzeptieren, wenn er sagt, nee.
Also ich fasse an dieser Stelle auf jeden Fall mal zusammen. Bildschirmzeit gleich Freizeit und im regen Austausch sein. mit den Kindern. Es geht schon auch um Zeitdimensionen, die man da verhandelt, aber es ist eben nicht so, dass man sagt 30 Minuten am Tag und danach geht man Zeitung lesen oder selber vor den Bildschirm. So kann man das nicht so gut hinkriegen mit der Erziehung, mit dem Medienkonsum, sagst du.
Ich würde auch sagen, nicht Zeitdimension, sondern Inhaltsdimension.
Inhaltsdimension, auch noch zu beachten. Vielen Dank, Markus Richter, hier bei Chat Support, unserer neuen Rubrik für digitales Leben bei Plus Eins. Und wenn Sie Fragen haben, die den richtigen Umgang, ja, kann man sagen, mit dem Digitalen im Leben betreffen, dann schreiben Sie uns doch eine Mail, da freut sich Markus, an plus1@deutschlandradio.de. Vielen Dank, ciao.
Sehr gern.
Wir sprachen über Bildschirmzeit. Du sitzt ja auch immer wieder ausgiebig vor dem Bildschirm. Du zockst nämlich am Computer.
Na, es ist eins meiner Themen als Journalist. Ich versuche über Games zu berichten, als sei es ein Feuilleton-Gegenstand wie jeder andere. Bücher, was auch immer.
Ist es denn ein Feuilleton-Gegenstand wie jeder andere?
Ja, in den Augen der klassischen Feuilletonisten und ihrer Leser eigentlich noch nicht. Das ist sozusagen der Kampf, das irgendwie mal ein bisschen durchzusetzen. Es wird aber immer mehr.
Da sind wir eigentlich schon auf der journalistischen Ebene gelandet. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass Games an sich unter Erwachsenen jetzt auch, also sagen wir mal so ein bisschen Imageproblem haben. Also ich zum Beispiel habe früher mit großer Freude irgendwie Schafe gehütet und Schmuck erschaffen oder Handelsschiffe gebaut bei Anno und Civilization. Und im Prinzip würde ich das eigentlich auch jetzt noch gerne tun, aber ich krieg's nicht so richtig hin, mich 4 Stunden irgendwohin zurückzuziehen und zu sagen, mir gehört jetzt Phantasialand, habe ich gerade Phantasialand erobert an meine Familie.
Die
also
Zeit.
Da ist so, ja, ist so ein bisschen, fühlt sich deplatziert an, weil Spiele für manche Leute ja auch ein nicht erwachsenes Image haben.
Ja, aber das ist Unsinn. Es gibt sehr erwachsene, sehr moderne Spiele inzwischen. Das muss man natürlich dann mal wahrnehmen, da muss man mal hingucken.
Ja. Und das sind Spiele, mit denen du dich beschäftigst?
Ja, vor allem. Mir geht es um Spiele für Erwachsene, die auch Themen für Erwachsene behandeln. Es gibt auch sehr traurige, sentimentale und erschütternde Dinge inzwischen in Videospielen.
Und wenn das Leute interessiert, die sich noch nicht damit auskennen, hast du da mal Beispiele?
Ich würde auf Last of Us 2 schon nochmal warten. Das kommt jetzt, ich glaube, Ende des Monats. Das ist ein Spiel, wo man so postapokalyptisch eine junge Frau mit einem älteren Mann, der ihr Vater sein könnte, durch diese Welt zieht. Erinnert ein bisschen an diesen Roman von Cormac McCarthy. Und es werden alle Themen von Familie, Bindung, Nähe, Distanz verhandelt.
Und insofern ist es eher was Erwachsenes in der Thematik, siehst du da?
Absolut. Also es ist sozusagen nach außen hin auch ein Spiel, wo man gegen Zombies kämpfen muss. Aber der eigentliche Reiz liegt daran, dass auch eine junge Frau sich selbst finden muss.
Mhm. Und du spielst sowas mit großer Leidenschaft? Würdest du sagen, das ist dein Hobby auch, neben dem, dass du darüber schreibst?
Ja, ich schaue mir das schon sehr gern an und man muss ja auch tief eintauchen in dieses Medium. Das ist nochmal was anderes, als wenn ich ins Kino gehe und 2 Stunden später wieder rauskomme.
Okay, es ist also nicht so ein Medienkonsum in dem Sinne, sondern auch Interaktion höre ich da jetzt so ein bisschen raus.
Absolut. Für mich fing das an mit Spielen als subversives Underground-Medium. Ich habe als Student haben wir so Rechner verkabelt und dann zusammen Games gespielt. Da war auch Counter-Strike dabei, das damals so sehr verpönt war.
Ballerspiel, Ego-Shooter?
Genau. In Wirklichkeit aber auch ein Spiel, wo man sehr viel taktisch nachdenken muss, was gar nicht leicht ist. Und für uns war das so ein Distinktionsmerkmal. Wir machen was Besonderes, Supermodernes und keiner versteht es draußen in der Welt.
Und wie gehst du damit um, dass du Kinder hast? Und also ich meine, viele, sagen wir mal, eher konservativ orientierte Eltern würden sagen, spielen nur in Maßen, das mit den Pistolen legst du gleich weg. Mirko, wie machst du das? Hast du den erstmal Counter-Strike als erste Lektion verpasst oder wie?
Nee, das nicht. Aber ich habe ihn StarCraft 1, das kommt auch aus der Zeit, gezeigt und das mögen die schon auch. Das ist 20 Jahre her, diese Zeit, als ich das als subversives Medium begriffen habe. Heute ist es überall, Games sind ja noch größer als alle anderen. Das heißt, heute kann man sowieso nicht anders, als mit den Kindern irgendwelche Deals zu finden.
Und spielst du mit denen auch aktiv?
Unbedingt, ja. Das ergibt nur dann Sinn für mich. Ich will das auch sehen, was die da machen.
Und wie verhältst du dich dann in so einem Spiel, wo man dann in unterschiedlichen Rollen ist? Bist du da so, Fatih schießt nicht auf eure Einheiten und flippst da irgendwie so um sie herum oder ballerst du sie über den Haufen?
Nö, ich mach das. Das muss man so ernst nehmen, wie es ist. Und dann mache ich einfach auch genauso mit. Und so viel geballert wird da gar nicht. Das wird oft verzerrt dargestellt.
Hast du das Gefühl, dass ich hier sehr aus dem Klischee-Blickwinkel argumentiere?
Nein, das ist okay, weil das ist natürlich das, was sich so aufdrängt und was man auch immer gerne mal irgendwo sieht. Aber wenn man da tiefer eintaucht, ist alles viel komplexer.
Also deine Meinung ist, es einfach zu machen?
Unbedingt. Ja, man muss da mitmachen. Sonst hat das gar keinen keinen Sinn.
Also ich stehe manchmal auch vor den Konsolen und träume von der schnurrenden, astreinen Grafik und den tollen Sounds, den es jetzt gibt und dass mein Controller in meiner Hand wackelt und ich nicht meinen Joystick irgendwo festbinden muss, wie früher beim Commodore. Also ja, da zieht mich auch was hin, aber irgendwie kann ich diesen Schritt nicht tun.
Also was mich wundert ist, dass vor der Schule zum Beispiel alle Eltern über Fortnite reden neuerdings, weil die Kinder da so versessen drauf sind und keiner kennt das. Dabei muss man sich nur einmal hinsetzen und sagen, zeig mal her. Das verstehe ich nicht ganz, das ist auch falsch. Das hatte ja Markus Richter auch schon, glaube ich, vorhin so gesagt.
Also hinsetzen, einfach machen.
Unbedingt und es macht ehrlich gesagt Spaß.
Thomas Lindemann ist hier, mein Plus Eins heute, ich freue mich sehr. Und hier ging gerade die Tür auf im Studio und Lotta Wieden kam rein. Hallo Lotta, schön, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Wir haben schon mit dir gerechnet, denn du bist die Journalistin, die uns heute die lange Geschichte mitbringt. Bei jeder Plus Eins gibt es eine ausführliche Geschichte, für die wir uns Zeit nehmen. Frage in die Runde, auch Thomas, sitzt du bequem, bist du bereit?
Oh ja.
Gut, dann weiß ich auch nicht viel über die Geschichte, die du erzählen wirst, Lotta. Mhm. Aber ich weiß, du warst in Dresden und du hast da eine Frau kennengelernt, die etwas herausfinden will über ihre eigene Vergangenheit.
Ja, richtig. Es geht um Livia Berger, eine Frau, die so gut wie nichts über ihre Kindheit weiß.
Ich habe den Eindruck, dass die ersten 6 Jahre meines Lebens, also dass es die nicht gibt.
Das ist Livia, heute 48 Jahre alt, blaue Augen, dunkelblondes Haar, mittelgroße, gut aussehende Frau. Man sieht ihr an, dass sie viel Sport macht. Sie ist Yoga-Lehrerin, Qigong-Lehrerin. Sie unterrichtet Tanz in der Dresdner Innenstadt, hat da ein Studio in bester Lage. Und wer sie nicht kennt, könnte denken, super klare Frau, sehr bei sich, sehr aufgeräumt, schönes Lächeln. Aber in ihr drin ist halt so eine riesige Leerstelle, so sagt sie das, ganz viele Fragezeichen, weil sie kein oder kaum Zugang zu ihrer Kindheit hat.
Das, an was ich mich erinnern kann, das sind alles irgendwelche für mich schrecklichen Sachen gewesen. Da war nichts schön, nur die Umgebung, die war schön.
Ja, Livias Geschichte ist also die Geschichte einer Frau, die auf der Suche ist nach ihrer Vergangenheit. Für sie geht es darum, sich ihren Ängsten zu stellen, Fakten zu konfrontieren. Und generell ist natürlich die Frage, wie geht es Menschen, die merken, dass sie sich auseinandersetzen wollen und müssen mit dem, was in ihrer Kindheit war, aber da kaum einen Zugang zu haben, wie können die da rangehen, wie erleben die das?
Wie bist du eigentlich überhaupt auf Livia getroffen?
Als ich sie kennengelernt habe, da hat sie schon eine ganze Weile versucht, was über ihre Vergangenheit rauszufinden, immer wieder kleine Anläufe unternommen und auch in Foren, also im Internet, versucht, Leute zu finden mit einer ähnlichen Geschichte. Und das war der Moment, wo ich auf sie aufmerksam wurde und warum ich sie in Dresden besucht habe.
Wir wollen uns über was unterhalten, was mich seit Jahren verfolgt. Und ich krieg's einfach. Also ich habe vorhin gerade mit meiner Tochter gesessen. Und da haben wir drüber gesprochen, dass ich seit Jahren versuche, Informationen zu bekommen über diese Wochenkrippe und auch über diesen Wochenkindergarten.
Wochenkrippe und Wochenkindergarten, darum geht's. Das waren Kinderbetreuungsstätten in der damaligen DDR, in denen Säuglinge und Kinder, also nicht nur tagsüber, sondern wochenweise betreut wurden. Von montags früh morgens bis freitagabends. Und in Livias Fall, sie ist 1971 geboren in Bannewitz, kleiner Ort, ca. 20 Minuten südlich von Dresden. In der damaligen DDR, also mit 12 Wochen, kommt sie noch als Säugling in so eine Wochenkrippe, bis sie 3 Jahre alt ist. Und dann mit 3 Jahren bis zu ihrem 6. Lebensjahr ist sie in so einem Wochenkindergarten. Das heißt, sie hat ab dem 3. Lebensmonat bis zum
6. Lebensjahr, habe ich jetzt so verstanden.
Bis zum 6. Lebensjahr hat sie den größten Teil ihrer Kindheit nicht zu Hause verbracht, bei ihren Eltern. Oder man kann es vielleicht auch so sagen, dass sie eigentlich gar kein richtiges Zuhause hatte.
Manchmal konnte ich auch am Wochenende nicht nach Hause, weil sie wieder irgendwo arbeiten musste oder weiß ich was, keine Ahnung. Und auf dem Bahnhof hat meine Mutter mich sozusagen, also die hatte mich aus dem Kindergarten geholt und hat mich direkt weitergegeben. Und da hat meine Oma gesagt, und du hast so gebrüllt. Aber ich musste mit, weil meine Mutter war schon wieder weg. Und ja.
Es klingt ja einigermaßen schrecklich.
Ja.
Also sehr schrecklich. Aber also einerseits, das habe ich noch nicht ganz verstanden, einerseits sagt sie, da ist so wie eine Leerstelle in ihrer Kindheit. Mhm. Und gleichzeitig aber weiß sie, mindestens aus Erzählungen von ihrer Oma, dass sie eben in dieser Wocheneinrichtung war. Also vor allem dann einfach nicht zu Hause war, konstant.
Genau. Sie weiß ein ganz paar Sachen, aber sie hat eigentlich keine wirklichen Gefühle dazu, weil sie die bisher einfach gar nicht so an sich ranlässt. Und sie weiß ein bisschen was, auch aus Erzählung von der Oma, aber von niemandem anderen. Sie hat eigentlich keinen, der ihr was außer dieser Oma, was über diese Zeit erzählt hat. Und sie hat keinen inneren Zugang gefühlsmäßig dazu. Mhm. Und es klingt jetzt auch total grausam, was du gesagt hast von Seiten der Eltern, ja, schrecklich, dass die ihre Tochter da einfach so abgegeben haben. Aber man muss halt auch in die Zeit gucken, in der das passiert ist. Also Anfang der 70er Jahre in der damaligen DDR, da hat Arbeit einfach einen extrem hohen Stellenwert. Der Anteil von Frauen, die nicht arbeiten gehen, ist verschwindend gering. Frauen waren ja gleichberechtigt, also per Gesetz. Das war schon in der ersten Verfassung der DDR festgeschrieben, 1949. Das hieß, Frauen durften arbeiten gehen, aber vor allem sollten sie das auch. Und das war ja auch attraktiv, verbunden mit dem Versprechen auf Unabhängigkeit, Mitgestaltung, Teilhabe an Gesellschaft. Also auch anders als zur gleichen Zeit in Westdeutschland. Und in Livias Fall, da haben die beiden Eltern noch studiert, als sie geboren wurde. Die Mutter Klavier, der Vater Bratsche, also beide Musiker. Und die beiden pendelten dann so täglich von Bannewitz nach Dresden an die Hochschule, haben manchmal auch am Wochenende Proben gehabt. Und das hieß eben für Livia, montagmorgens um 6 haben ihre Eltern sie in der Wochenkrippe abgegeben. Und Freitag so bis 18 Uhr musste sie in der Regel abgeholt werden. Und das lief so, bis sie eben 6 war. Und hinter diesen ersten 6 Lebensjahren steht für Livia heute ein großes Fragezeichen. Sie erinnert sich an ganz wenig und sie weiß auch gar nicht, wo genau war ich da eigentlich als Baby und Kleinkind? Wo stand überhaupt diese Wochenkrippe? Was habe ich da erlebt? Was hat das mit mir gemacht? Alles, was sie von dieser Zeit ab dem Kindergarten dann erinnert, ist mit großen Ängsten verbunden.
Wir mussten abends immer, also die Wochenheimkinder, abends zum gemeinschaftlichen Badgang antreten. Und dieser Waschbereich, das war ein ganz dunkler, muffiger Raum und neben der Tür stand ein ganz großer Wandschrank. Die Erzieherin saß immer auf dem Hocker, würde ich jetzt mal sagen, oder auf dem Stuhl und hat uns abends kontrolliert. So, also wir mussten zum Beispiel die Finger hinzeigen. Und einmal hatte ich wieder irgendwie an den Nägeln geknabbert und da hat sie mich zur Strafe auf den Schrank oben drauf gesetzt. Und ist dann mit allen Kindern rausgegangen, hat das Licht ausgemacht und dann war ich da drin.
Also da muss Livia 4 oder 5 gewesen sein, sie war schon Kindergartenkind und sie ist sich ganz sicher, dass ihre Höhenangst und ihre Ängste vor dunklen, engen Räumen aus dieser Zeit kommen. Aber schwierig sind auch noch andere Dinge.
Also wir wurden zum Beispiel zur Strafe, das weiß ich noch, ich habe mir irgendwie ein anderes Kind gehauen oder was und dafür musste ich den ganzen Tag im Bett bleiben. Also man wurde dann halt isoliert. Also das sind so Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass so, also ich binde mich nicht gern. Ne? Also wenn ich merke, jemand, oder wenn ich das Gefühl habe, jemand hat ein Problem mit mir, dann ziehe ich mich sofort zurück, sofort. Und ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass wir dort in diesem Wochenkinderheim, da gab es ja gar niemanden, an den man sich hätte binden können.
Man darf eben nicht vergessen, die Kinder dort hatten keine feste Bezugsperson. Sie wurden von wechselnden Erzieherinnen im Schichtsystem betreut. Es gab auch gar kein Bewusstsein dafür. Man hat damals, das steht auch im Kommunistischen Manifest übrigens, gesagt, wir müssen die Kinder aus den Familien nehmen. In den Familien wird man dazu erzogen, dass man das Familienwohl wahrnimmt. Und im Kollektiv wird man dazu erzogen, dass man das Kollektivwohl wahrnimmt. Und das war also die Ideologie dahinter. Und für Livia bedeutete das, dass sie gar nicht die Möglichkeit hatte, stabile Bindungen zu entwickeln.
Also ich habe ja auch keinen Mann. Etliche Beziehungen sind kaputt gegangen und ich habe auch gar keine Ambitionen. Weiß nicht. Also meine Tochter ist mir wichtig, aber ansonsten.
Als Livia dann mit Ende 20 selber Mutter wird, werden ihr 2 Dinge klar. Niemals soll ihre eigene Tochter solche Erfahrungen machen müssen und wenn sie ihre Ängste und Probleme bewältigen will, muss sie sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen. Sie beginnt dann eine Therapie und macht sich auf die Suche, denn sie weiß ja noch nicht mal, wo ihre alte Wochenkrippe überhaupt stand. Aber es ist eben nicht so einfach, denn all ihre Recherchen über diese Zeit und über diese Wochenkrippe sind bisher im Nichts verlaufen.
Weil man findet keine Informationen, nichts, null. Keine Adresse, keine Leute, die da waren, weder Kinder noch ehemalige Erzieher. Es ist wie vom Erdboden verschluckt. Wenn ich nicht wüsste, dass ich dort war, dann würde ich denken, es hat es nicht gegeben.
Sie sagt ja, das ist wie vom Erdboden verschluckt. Sie hat erstmal gar keinen Zugang gefunden. Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, weil erstens zu diesem Thema Wochenkrippe, Wochenkindergarten in der DDR gibt es allgemein ganz wenige Unterlagen bis heute. Also auch gar keine Zahlen, wie viele Kinder das überhaupt betroffen hat, wie viele waren an solchen Orten untergebracht. Und dann habe ich mich mal dran gesetzt, habe eine Statistikerin dazugenommen und dann haben wir mal gerechnet, zumindest für die Wochen Krippen, wie viele Menschen betraf das eigentlich. Und was rauskam bei dieser Hochrechnung ist, dass in den 40 Jahren DDR mehr als 680.000 Menschen eine Wochenkrippe besucht haben könnten, müssten nach unseren Rechnungen. Also fast eine Dreiviertelmillion Babys und Kleinkinder, die von Montag bis Freitag weg waren von zu Hause. Und dann kommen natürlich noch Erzieherinnen und Eltern dazu. Also das waren wirklich schon eine Menge Menschen, die da in diesem System auf irgendeine Weise involviert waren. Und was ich während meiner Recherche auch entdeckt habe, es gab schon Mitte der 50er Jahre die ersten soziologischen Untersuchungen zu diesen Wochenkrippenkindern, also von Forschern in der DDR gemacht. Und es war ganz offensichtlich, dass sich Wochenkrippenkinder deutlich schlechter entwickeln als gleichaltrige Kinder, die zu Hause waren, an den Nachmittagen und Abenden. Aber diese Forschungsergebnisse wurden eben unterdrückt. Und es gibt auch bis heute kaum Forschung dazu und auch keinerlei Unterstützung für die Betroffenen. Das, was Livia weiß, ist, dass ihre Wochenkrippe in Bannewitz stand, da, wo sie auch geboren ist, südlich von Dresden. Mhm. Aber wo genau, das weiß sie nicht. Und das Problem ist, es gibt auch niemanden, den sie fragen kann, denn das Verhältnis zu ihren Eltern ist schwierig. Die Großmutter ist gestorben. Ich sagte ja schon, Bindung ist ein Thema für sie. Mhm. Und zu ihrer Mutter hat sie heute auch zum Beispiel gar keinen Kontakt mehr.
Was sicher auch daran liegt, dass ich im Prinzip ja 6 Jahre nicht zu Hause war.
Und vor allem die ersten
6 Jahre nicht zu Hause war und dann auch die nächsten Jahre. Also sie war ja bis, ja, wann ist sie in Frührente gegangen? 55 oder so. Bis dahin war sie ja am Theater. Also sie war quasi nie da, wenn ich zu Hause war.
Als Livia im Wochenkindergarten war, da haben sich ihre Eltern nämlich auch noch getrennt. Sie hat dann über viele Jahre gar keinen Kontakt mehr zum Vater gehabt. Und ihre Mutter sieht sie eben dann auch nicht oft. Nicht mal, als Livia dann in die Schule geht, also und zu Hause wohnt, denn die Mutter ist ja Musikerin und muss eben abends oft am Theater sein. Und die Ferien verbringt Livia ausschließlich bei den Großeltern. Die Mutter, wenn sie Urlaub hat, verreist in der Regel ohne Livia mit, wie Livia das sagt, irgendwelchen Männerbekanntschaften.
Ja. Also hast du mit deiner Mutter nie drüber gesprochen?
Nee, traue ich mich nicht.
Irgendwie was gefragt?
Nee, habe ich nicht. Nie. Ich habe nie danach gefragt. Es war für mich so normal, dass ich alleine bin. Es war für mich normal, dass ich 6 Jahre halt in diesem Heim war oder in diesen Heimen war. Ich kannte es nicht anders. Ich habe nie danach gefragt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da Angst gehabt davor.
Also Livias Mutter ist irgendwie gar keine Hilfe bei der Suche, die sie da beginnen will. Aber eines Tages, das muss so um 2013 herum gewesen sein, da stößt sie auf was, und zwar ihre Mutter muss umziehen, Livia hilft ihr und in der alten Wohnung beim Ausräumen entdeckt sie was.
Da musste ich dann für sie die andere Wohnung auflösen. Und beim Auflösen der Wohnung habe ich dieses Tagebuch gefunden.
Sie findet ein Tagebuch, das ihre Mutter geführt hat, als Livia klein war. Sie hat es auch mit, als wir uns getroffen haben. So ein kleines, eher unscheinbares Büchlein. Livias Mutter hat da mit Füllfederhalter hineingeschrieben. So ganz eng beschriebene Seiten sind das. In einer sehr schönen Handschrift, ganz akkurat.
Ich habe gedacht, vielleicht gucken wir einfach mal da rein. Vielleicht finden wir irgendwas, was uns da weiterbringt.
Wann beginnt das?
Am 11.04.71. Jetzt schreibt sie erstmal eine ganze Weile, dass ich hier geboren wurde.
Hat sie das in Echtzeit gerade mit dir zum ersten Mal aufgemacht?
Sie hat es einmal vorher schon gelesen, sagt aber auch, danach ist ihr übel geworden.
Und dann schnell zugeklappt, aber ja, jetzt zu diesem Termin mit dir mitgebracht.
Hat sie es extra mitgebracht und ich bin auch der erste Mensch, dem sie es zeigt, außer ihrer Tochter. Mhm. Und dieses Tagebuch ist für Livia ja eigentlich eine Offenbarung. Ja? Da steht so viel drin, auch über sie selbst, aber es hilft ihr dann leider doch nicht so viel bei der Suche nach Infos über diese Wochenkrippen und so weiter, weil im Tagebuch werden zwar die Namen von einigen Erzieherinnen erwähnt, Nate steht da drin, also vermutlich Renate, und eine Christel gibt's auch, aber das war's dann schon. Und im Grunde genommen wühlt sie dieses Tagebuch auch nur auf, weil es ganz viele schlimme Erinnerungen und Ängste in ihr wieder hochkommen. Einmal geht es zum Beispiel darum, dass Livia mal eine Woche krank war, Fieber hatte und zu Hause bleiben musste, also gar nicht in der Wochenkrippe war.
Die Woche, wo Livia zu Hause ist, wird uns doch recht lang, so lieb sie auch sein kann. Aber wenn man nur bis 5 Uhr schlafen kann, weil das in der Krippe die Zeit für die Flasche ist, Und weil Livia deshalb um diese Zeit Radau macht, wenn sie aufwacht und Wutanfälle bekommt und ohrenbetäubend brüllt, dann wünschen wir uns doch, die Woche wäre schon um. Ja. Naja.
Puh, das ist aber auch echt hart, sich das jetzt sozusagen im Nachhinein nochmal anzugucken. Und dann auch noch auf sowas zu stoßen.
Das stimmt, ja.
Hast du nicht Angst, als Reporterin sozusagen da einen Psychologen ersetzen zu müssen?
Nee, weil sie das ja mitgebracht hat und sie das wollte. Und sie sagt ja auch, wir wollen uns über etwas unterhalten, was mich seit Jahren beschäftigt. Sie ist wirklich an einem Punkt, sie hat da jahrelang überlegt. Sie merkt, sie muss was tun. Sie muss da irgendwie ran und sie kommt alleine nicht weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass ich gar nicht so viel, ich habe zwar gefragt, aber es kam doch wirklich von ihr, dieser Wunsch, auch das Tagebuch mitzubringen und so weiter.
Und dass die Mutter noch am Leben ist und sie aber doch deren Tagebuch hat, ist das nicht ein Konflikt für sie, auch da reinzugucken?
Das war für sie überhaupt gar keine Frage. Das ist,
es steht ja, ihr quasi zu, empfindet sie selbst.
Sie empfindet, das steht ihr zu und es stehen ja auch gute Sachen auch drin. Es ist nicht nur alles furchtbar. Also es sind auch einfach Informationen. Ja, also wie sie dieses Tagebuch bewertet, ist sicherlich auch, sie hat es da gerade erst gefunden und das wird sich auch ändern. Es hat sich auch inzwischen schon geändert, wie sie dieses Tagebuch bewertet. Aber das ist halt zu diesem Zeitpunkt, nachdem sie es gefunden hat, erstmal natürlich ein Schock auch. Und das vermittelt ihr natürlich auch den Eindruck, dass sie für ihre Eltern eher eine Last war.
Das, was wir gerade gehört haben, das klang sehr so, ja.
Genau, und trotzdem macht sie weiter und inzwischen bin ich eben mit dabei. Ich unterstütze sie und wir recherchieren dann zusammen im Netz in verschiedenen Foren, schreiben der Gemeinde, rufen querbeet im Ort an und fragen Leute, ob die sich irgendwie an dieser Wochenkrippe erinnern können. Also wir telefonieren vor allem. Aber es gibt uns eigentlich niemanden Auskunft, mit der wir irgendwas anfangen können. Und irgendwann habe ich dann die evangelische Gemeinde in Bannewitz angerufen. Und da ist dann eine Frau, die zwar auch nichts weiß, aber die verspricht dann total freundlich, sich umzuhören. Und 2 Wochen später bekommen wir einen Anruf. Livia bekommt einen Anruf aus Bannewitz und erfährt, ihre alte Wochenkrippe wurde schon vor Jahren abgerissen, aber eine ihrer ehemaligen Erzieherinnen lebt noch und sie ist bereit zu einem Treffen. Sie sagt sofort zu, sie will dahin fahren und ich darf sie begleiten. Wir treffen uns in Dresden vor ihrem Studio und gehen zum Auto.
So, ich habe das Tagebuch mitgebracht, weil ja da ein paar Namen drin stehen und ich dachte, vielleicht erinnert sie sich.
Das heißt jetzt, Livia ist endlich dabei, Kontakt zu ihrer Vergangenheit zu bekommen. Wie war sie da gelaunt? Wie ging es ihr? Sie klang ja jetzt eher so fröhlich drauf losklacksend.
Genau, und das ist auch ein bisschen so gewesen. Mein Eindruck von Livia an diesem Tag ist nämlich, sie bleibt ziemlich cool. Sie hat ja auch an diese Krippenzeit überhaupt gar keine Erinnerung, an diese ersten 3 Jahre. Und deshalb geht sie da, meine ich, dass es der Grund ist, dass sie da ganz pragmatisch und aufgeschlossen rangeht. Ne? So das als Chance zu sehen, da jetzt endlich mal weiterzukommen nach all den Jahren. Und als wir in Bannewitz ankommen, steht die Erzieherin, die heißt Christine Westermann, steht auf der Straße, auf der Einfahrt zu ihrem Haus und die wartet da schon auf uns. Das ist so eine kleine, rundliche Frau mit kurzen, grauen Haaren und sehr roten Wangen.
Hallo, du bist es.
Ja.
Wir sagen zu allen Krippenkindern du. Okay. Nach wie vor, ich grüße dich.
Hallo.
In Bannewitz.
Ja, wieder in Bannewitz. Ja. Ich bin ganz viel in der Vergangenheit auch in Bannewitz gewesen.
Wo bist du dann immer angekommen? Du hast gar keine Ahnung, dass hier hinten deine Krippe stand. Hast du nicht? Hast du noch Eltern, die dir es nicht sagen könnten? Oder? Komm mal mit. Also hier stehen Äpfel, von denen bist du schon groß geworden und satt geworden.
Aber dann bin ich ja gar nicht so falsch gewesen, als ich die gesucht habe.
Warst du nicht falsch? Nee. Die haben wir 68 gepflanzt, die Bäume. Goldbeermähne, wunderschöner Apfel. So, und hier seid ihr reingegangen.
Und von Frau Westermann erfährt Livia jetzt, dass ihre ehemalige Wochenkrippe, die sie so lange vergeblich gesucht hat, genau hinter dem Einfamilienhaus von Christine Westermann gestanden hat und vor Jahren abgerissen wurde. Und das war eben so die erste Begegnung der beiden. Also ja, habt ihr vielleicht gehört, Livia war bemüht darum, ihre Fassung nicht zu verlieren. Auf mich wirkte sie ein bisschen geschockt, vor allem, weil ja dieses Haus von Frau Wessemann, weil sie das später als Erwachsene immer mal wieder ist sie daran vorbeigekommen und hat das einfach nicht geahnt, dass dahinter diese Krippe gestanden hat, also ein Ort, zu dem sie eben so lange versucht hat, irgendwie emotional und auch physischen Zugang zu bekommen.
Ist das nicht verrückt? Da läuft man so oft dran vorbei und findet's nicht. Und erkennt's nicht. Also hätte ja auch sein können, ich erkenne irgendwas hier so von der Straße oder was. Nix.
Aber diese Frau Westermann scheint ja ganz nett zu sein und auch aufgeschlossen, darüber zu sprechen. Aber ist nicht Livia selber total ambivalent, wie freundlich, freudig sie dieser Person jetzt begegnen soll? Weil ich meine, sie hat ja auch durchaus echt schlimme Sachen da erlebt. Und das war eine Frau, die da gearbeitet hat.
Ja, aber sie ist in allererster Linie dankbar. Die Chance zu haben, da jetzt irgendwie vielleicht, also die sieht auch so wahnsinnig nett aus und ihr habt ja gehört, die ist auch total freundlich. Das ist natürlich erstmal eine tolle Möglichkeit für sie und so sieht sie das auch im Moment erstmal. Also wir standen da vorm Haus und irgendwann, das wussten wir vom Telefon, dass die Frau Westermann auch noch Fotos hat, sind wir dann hochgegangen in die Wohnung und dort hat sie auch schon den Karton mit den Fotos auf den Tisch gestellt.
Mal lieber, setz ins Licht.
So. Ich habe nämlich ein Tagebuch gefunden von meiner Mutter und da stehen Namen drin.
Deine Eltern waren Musiker irgendwie und auf der Steinstraße gewohnt. Zarte Eltern, zarter Vati, zarte Mutti. Er hatte dunkle Haare, die Mutti war heller, aber ganz zart beseitigt. So wie du hier, pass auf. Nur such dich mal.
Das in der Mitte, ne?
Ja.
Das war eigentlich ein ganz schöner Moment da, wie Livia da aufs Foto schaut. Drei Babys sind da drauf zu sehen. Eins schaut direkt in die Kamera, das ist Livia. Da hat sie so Spreizhöschen an, mit denen man damals so Beckenschiefstellungen vorbeugen wollte. Und das sind halt für Livia wahnsinnig wichtige Infos, weil sie später, als sie sich zur Tänzerin ausbilden lassen will, immer so Probleme hatte mit dem Becken. Und hier erfährt sie jetzt was und da schließt sich für sie so ein Kreis und sie freut sich fast darüber. Ah ja, ich hatte schon früh diese Auffälligkeit mit dem Becken und so. Und während sich die beiden da unterhalten, quatscht im Hintergrund immer diese beiden Wellensittiche von Frau Westermann. Und Livia will aber dann natürlich sofort wissen, das, was sie eben am meisten beschäftigt, wie war denn so der Tagesablauf in der Krippe? Also nach dem Motto, was habe ich eigentlich als Kleinkind erlebt?
Das ging folgendermaßen. Wir haben für bestimmte Eltern früh 5:30 aufgemacht, dass sie ihren Bus bekommen haben. Und dann entweder hat die Mutti die Zeit gehabt, das Kind auszuziehen und packt ihre Privatsachen in den Beutel. Und wir hatten Strumpfhosen, Hemd, Pullover, also alles. Und wenn das Kind nach Hause ging, haben wir es wieder privat angezogen. Fiebermessen war Pflicht, ehe wir sie abgenommen haben. Mhm. Und wenn es ging, haben wir sie behalten, weil einmal in der Woche kam die Kinderärztin. So, und die hat also alles gemacht. Mit Medikamenten, geimpft und. Das war sehr, sehr gut.
Und also jetzt mal auf mich bezogen, weil du dich so erinnern kannst an mich, an meine Eltern. Ich habe an diese Zeit überhaupt gar keine Erinnerung. Ich habe halt nur dieses Tagebuch. Meine Eltern sprechen da auch nicht drüber. Und wie war das? Also gab es jetzt in meinem Fall irgendwelche Trennungsschwierigkeiten?
Kein Problem.
Nee.
Weil die gerne kommen.
War das so? Also bin ich wirklich gerne da gewesen?
Also ich kann mich an kein Geschrei erinnern. Nee. Wirklich nicht.
Und beim Abholen, also gab es da auch Kinder, die dann vielleicht die Eltern gar nicht so erkannt haben?
Kein Problem. Das lief irgendwie. Also keiner hat gedacht, dass hier hinten eine Krippe mit 70 Kindern ist. Wie gesagt, es war leise. Es war echt leise.
Das klingt eher gruselig, ehrlich gesagt, wenn das leise ist. Ich finde das immer einen ganz guten Impuls, wenn mein kleiner Sohn auch mal piepst, wenn ich gehe.
Ja, klingt gruselig, aber ist halt auch Anfang der 70er Jahre und die Frau geht auf die 80 zu. Ich nehme an, die hat einfach eine andere Vorstellung und andere Erziehungsideale noch im Kopf. Aber klar, ich gebe dir recht.
Und sie hat hochgehalten zum Beispiel, wir hatten da eine Kinderärztin. Also es ist auch so ein Thema, so eine Grundversorgung zu schaffen, glaube ich, auch in der Zeit und vielleicht auch in der DDR ein besonderer Luxus zu wissen. Da ist alles klar, egal ob die Eltern jetzt irgendwie Kohle haben oder nicht.
Ja. Sie hat auch mehrfach gesagt, dass das eine tolle Zeit für sie war, ein tolles Arbeiten, dass sich alle super verstanden haben und die sieht diese Zeit nicht negativ. Das ist auch ganz oft so, letztlich jede Generation meint und hat auch das Recht, meinen zu dürfen, finde ich, dass sie das richtig macht, was sie tut mit den Kindern. Das ist einfach so. Und wie man den Blick eben heute drauf wirft, das ist so viel Zeit später, ne? Das wird uns vielleicht auch mal so gehen, ja, das ist halt was anderes. Mhm. Ne? Also das muss man auch vor diesem Kontext der Zeit sehen, aber in Livias Fall war das dann so in dem Moment, dass sie das für sie Wichtigste jetzt gefragt hatte. Sie hatten natürlich nicht auf alles eine umfassende Antwort bekommen, aber immerhin, Frau Westermann hat sich ja sogar an ihre Eltern erinnern können, das ist ja schon mal was. Und als Livia dann wieder vor dem Haus steht, sagt sie:
Ich finde es gut, dass ich hier war. Nochmal mit jemandem zu sprechen, der er noch kennt. Weil ich manchmal an mir zweifle. Stimmt meine Erinnerung? Stimme ich überhaupt? Und jetzt denke ich, dass die in der Krippe sich tatsächlich viel Mühe gegeben haben. Aber dass das Verhältnis zu den Eltern gelitten hat, da bin ich mir fast sicher.
Also sie hat einfach ein bisschen eine Absicherung gesucht, vor allem jetzt. Also die Infos, die ich jetzt gekriegt habe über ihre Eltern, zarte Eltern, kein Abschiedsschmerz mit denen oder kein Ankommensschmerz bei dieser Unterbringung. Aber sie weiß jetzt, sie war in dieser Einrichtung, sie hat jetzt eine motivierte ältere Erzieherin getroffen, die in dieser Zeit, in diesem Rahmen das alles okay fand, so wie es war.
Genau, ich glaube, sie hat ihr abgenommen, dass diese Menschen sich bemüht haben, ihr ein Stück Geborgenheit trotz allem zu geben. Die Frau Westermann findet bis heute gut, was sie damals gearbeitet hat und wie sie das gemacht hat. Und das hat für Livia zumindest sozusagen dieses dunkle Loch, ja, gar nichts zu wissen über ihre Vergangenheit, ein bisschen kleiner gemacht. Und von dem aus kann sie ja anfangen, nochmal sich dezidierter mit allem zu beschäftigen. Aber erstmal ist diese Angst, auch da überhaupt hinzugucken, die ist ein Stückchen geringer geworden.
Hat denn diese Livia bei dem Treffen die Ängste erwähnt, vor dem Waschraum, vor der Dunkelheit und diese bizarren Strafen, auf dem Schrank sitzen zu müssen?
Naja, wie ihr schon gemerkt habt, also sie kann ja nicht so gut, also die Frau Westermann kann ja eigentlich gar nicht so gut aushalten, dass Livia ab und zu mal so diese Fassungslosigkeit bei ihr, ne? Auch dass sie in dem Moment, wo sie erkennt, dass sie da jahrelang dran vorbeigelaufen ist, ne, entsteht ja so eine Stille und Frau Westermann plaudert da immer so drüber und mit so Anekdötchen und hier die Äpfelbäumchen und so.
Und die Vögel piepsen.
Und die Vögel piepsen und so. Ich glaube, dass sie diese Fragen in dem Moment gar nicht gestellt hat. Ja? Und Frau Westermann fragt ja auch zum Beispiel nie, wie geht's denn dir heute? So, das ist halt alles sehr heikel, ne? Und das ist Frau Westermann, glaube ich, vorher nicht so klar gewesen, dass sie da eigentlich stellvertretend für ein System auch steht. Also anerkennenswert, denke ich schon, ist, dass sie sich auf so ein Treffen eingelassen hat. Niemand hat sie dazu gezwungen. Mhm. Ne? Und sie ist dann auch noch mit vors Haus gekommen, um Livia dort zu verabschieden und sagt ihr dann noch:
So, Livia, da wünsche ich dir was. Bleib gesund und fröhlich.
Danke dir.
Und?
Wir sind gerne auf Arbeit gegangen.
Echt?
Wir haben vielleicht einen Grundstein gelegt.
Aber eben,
dass
halt,
es dir gut
aber eben
ging.
In der Krippe, ja. Ne? Und nicht, ja, zu Hause, weil man, ja, war ja eben mehr in der Krippe, ja, als zu Hause.
Ja, und du bist ja dann weiter in eine Wochenkrippe
gegangen.
Ich bin
gegangen. Dann weiter in die
Wochenkrippe. Das ist schlecht.
Also ein bisschen Einsicht, also ein bisschen Verständnis kommt da jetzt auf.
Naja, ich glaube, ich habe ja gerade beide über was Unterschiedliches eigentlich geredet. Also die eine über ihre Erwerbsbiografie, wir sind gern zur Arbeit gegangen, und die andere über ihre Kindheit. Ich musste immer in diese Krippe da, weil meine Eltern haben mich nicht zu Hause gelassen.
Naja, sie sagt, dass diese Begegnung mit Frau Westermann war für sie total ein Anstoß. Ne? Also sie hat von da aus so ein paar Sachen auch, also zum Beispiel zu dem Kindergarten hat sie auch Kontakt aufgenommen. Sie hat sogar über Facebook jemanden getroffen, der da auch war, den sie auch noch erinnerte, so im Alter von 5 Jahren. Und also da geht es schon auch sehr vorsichtig weiter, aber es geht überhaupt erst mal irgendwo hin. Und sie hat auch das Gefühl, sie kann das steuern. Und das ist ihr auch wichtig, weil sie ja eine Tochter hat, die auch Fragen an sie hat da. Und das spielt in der Familie einfach eine große Rolle, dass die Mutter da so lange gar nichts wusste, so richtig über oder auch gefühlsmäßig da überhaupt nicht rangehen konnte an ihre Kindheit.
Puh, was für eine Geschichte. Vielleicht etwas profan in diesem Zusammenhang, aber ich möchte darauf hinweisen, dass der Plus-1-Podcast solche Geschichten jeden Freitag für Sie liefert. Also wenn Sie jetzt so ein bisschen das Gefühl haben, das könnte häufiger spannend für Sie sein. Wir haben natürlich hier nicht immer dieselbe Geschichte zu erzählen, aber es sind immer sehr intensive Geschichten, die uns hier bei Plus-1 begegnen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Lotta Wieden, dass du uns heute mit dieser langen Geschichte besucht hast.
Gerne.
Ist jetzt so ein bisschen schwer, nach diesen eindrücklichen Schilderungen mit Livia und ihrer Suche nach der Kindheit hier die Kurve zu kriegen.
Schwere Themen heute, genau. Mhm. Intensive Themen, alles, das verbindet sie.
Es ist auf jeden Fall schön, dass du immer noch hier bist, mein Plus Eins heute, sei nochmal gesagt. Thomas Lindemann, Autor, Journalist und vielleicht habe ich mir überlegt, kriegen wir die Kurve am ehesten, wenn wir nochmal beim Anfang anfangen. Da habe ich ja geschildert, dass ich dir und deiner Frau bei dieser Party begegnet bin. Ja. Und ich hatte das Gefühl, sagt man so, aber ich meine das wirklich, dass ihr so ein ziemlich gutes Team seid. Ihr habt da so eine besondere Energie und ihr habt so eine grundsätzliche Lässigkeit, wie ihr euch da auch über die Party bewegt habt, mal zusammen, mal getrennt. Und es wirkte so, als würde das vielleicht gespeist werden aus einer großen Vertrautheit. Ist das eine Formulierung, eine Beobachtung, mit der du dich gesehen fühlst?
Ja, das klingt toll, muss ich zu Hause unbedingt erzählen. Ich es hoffe, ist ja, da ist was dran.
Wenn das so ist, mir kommt es tatsächlich so vor, wenn das so ist, dann ist das ja vielleicht auch was, was man gebrauchen kann, wenn man so vor Herausforderungen steht zu zweit.
Oh ja.
Und ihr standet mal vor einer Herausforderung, wie ich weiß, weil ihr das relativ offen auch kommuniziert. Ihr habt eure Beziehung geöffnet. Aus zwei wurden drei bei euch.
Genau, und da war eine.
Da habt ihr auf die Herausforderung reagiert, dass du dich verliebt hattest. So ging das Ganze los. Vielleicht kannst du mir mal helfen.
So ging das los und letztlich waren wir dann alle eine Konstellation. Eine dritte Person war dabei. Das ist so, dass meine Frau darüber einen Artikel geschrieben hat in der Zeit. Wir haben einfach das Konzept der Elternbücher weiter benutzt, einfach über auch intimste
Raus
Dinge
damit.
Offen zu reden. Ja.
Aber erzähl doch mal, was ist denn da eigentlich genau geschehen? Also du hattest dich verliebt und hast dir vorgenommen, darüber mit deiner Frau zu sprechen.
Genau, das war klar, weil so klassische Modelle wie heimliche Affäre meines Erachtens tot sind, rede ich über sowas und hatte dann berichtet, dass ich plötzlich noch jemanden irgendwie liebe. Und dann jedenfalls hat es sich ergeben, dass das alles integriert war und alle sich mochten. Und so eine kurze Zeit lang, ein paar Monate, da so ein Experiment stattfand.
Aber für mich war das, als diese Schilderung stattfand, schon echt erstaunlich, weil erstmal, also wenn man jetzt als Partner erklärt bekommt, jemand anderer, also der andere Partner, die andere Partnerhälfte, sagen wir mal, ist verliebt, dann ist jetzt so, weiß nicht, also wäre jetzt meine Frage, wie hat sie denn darauf reagiert zunächst mal?
Genau, das ist natürlich überhaupt nicht einfach und gab dann sehr viel Diskussion und Gespräch und natürlich gibt es Eifersucht und negative Gefühle.
Aber bei euch offensichtlich nicht für lang, weil deine Frau hat irgendwann gesagt, ich möchte gerne deine, naja, sagen wir mal Geliebte oder die Frau, die du auch liebst, kennenlernen. Das wäre jetzt ein Termin, den ich mit sehr wackeligen Knien aufsuchen würde. An dessen Ende bei euch aber die Erkenntnis stand, es könnte auch zu dritt etwas sein.
Genau, das war dann eine große Überraschung, dass alle sich mögen.
Also es war überhaupt gar nicht geplant oder war kein Konzept im Vorfeld?
Gar nichts war geplant und ich glaube auch heute, solche Dinge kann man nicht planen. Und ich habe dann oft, wenn ich drüber rede, höre ich oft so Bescheidwisser-Kommentare, ja, das geht nur so und so oder das geht nicht und so. Aber das ist alles Unsinn, weil man muss sich einfach nur öffnen für den Moment. Es ist so wie Jazz improvisieren. Du musst nehmen, was kommt. Und
dazu muss man sagen, der Herr, der vor mir sitzt, spielt Jazz-Piano. Aber das können jetzt nicht vielleicht alle nachvollziehen. Aber war das denn so, ich meine, ihr als Paar wart ja dann eigentlich gerade in einer kleinen Krise. Es ging um Unsicherheit, es ging um Eifersucht, es ging um jemand Dritten. War das dann so, als ihr zu dritt wart, dass das sich erstmal aufgelöst hat in eine, sagen wir mal, schöne Zeit?
Ja, da würde ich eben, sage ich jetzt immer, dass dieses Wort, Modewort Polyamorie, was sicher schwierig ist auch, das ergibt für mich Sinn. Ich habe beide geliebt und dann habe ich mir so eine Art biblische Idee gekauft, dass Liebe teilbar ist und nicht weniger, weil das ist ein Phänomen. Und also habe beide aus meiner Sicht geliebt und die Kinder auch noch. Also es war eine große, sind da noch drei Kinder und alle waren liebevoll verbunden. Das war dann, gab es schon große bezaubernde Momente.
Aber da schließen sich jetzt mehrere Fragen an, nämlich diese Liebe, die du jetzt als unteilbar schilderst, die du da so empfunden hast, war die auf allen Seiten, in allen Richtungen, ist das so einfach zu handeln, aus einer Zweierbeziehung in eine Dreierbeziehung zu wechseln?
Habe ich jetzt ein bisschen idealisiert vielleicht. Und das andere kann ich nicht beantworten, ich weiß es nicht. Es ist sehr, sicherlich gibt es für jeden anders gewesen und sicherlich hat es sich auch sehr gewandelt die ganze Zeit. Es ist sehr instabil alles. Mhm. Emotionen sind aber, Gefühle sind nicht sehr stabil und das merkt man dann, wenn man etwas riskiert, wofür es nicht so viel Muster gibt.
Und da hattest du mir mal erzählt, ihr habt wahnsinnig viel diskutiert.
Ja, das war dann schon nötig.
Über was? Über Gefühle, über Ängste, über worum ging es da?
Ich finde, du musst alles neu erfinden. Genau, es geht um Gefühle, um Ängste, aber auch, man muss alles neu erfinden. Heute haben wir eine Diskussion, also die Geschichte ist ja so 3-4 Jahre her. Heute gibt es so eine Diskussion, wie gesagt, Stichwort Polyamorie, offene Beziehung, viel aktuelle Bücher gerade. Damals war das alles nicht so. Ich habe mich da ganz einsam gefühlt. Es gab kaum Bezugspunkte, wo man mal gucken kann, ach ja, was sagen denn andere dazu?
Also du wolltest nirgendwo hin, du hast nur gemerkt, so wie es vorher war, diese Zweierbeziehung, das hat gerade nicht für dich funktioniert und ihr habt euch beide als Paar gesagt, komm, wir sind jetzt noch nicht spießig, wir probieren einfach mal, unseren Gefühlen zu folgen.
Ja, naja, ja und nein, das kann man gar nicht so sagen, dass da irgendwelche Entschlüsse dabei gewesen sind. Das ist diese unsichtbare Hand, die dich steuert. Manchmal ist das einfach Dinge passiert. Es war immer eher so, dass man hinterher geguckt hat, huch, und was mache ich jetzt daraus?
Und du sprachst von deinen Kindern. Haben die das mitgekriegt, was sich da bei euch abgespielt hat?
Die Kinder waren noch ein bisschen kleiner als jetzt. Und Kinder sind ja wahnsinnig aufnahmefähig und bereit, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und es war immer eine ganz tolle Stimmung. Und die haben dann einfach noch einen Menschen angenommen. War ich sehr begeistert. Ich habe das auch nicht erwartet. Und sogar so, dass dann die Kinder hinterher, als alles vorbei war, diesen Menschen dann irgendwie vermisst haben. Da gab es komische Folgeprobleme.
Aber habt ihr die jetzt tatsächlich als dritte Person eingeführt oder war die einfach viel bei euch?
Gar nichts haben wir gesagt, genau. Die war dann einfach viel da.
Einfach viel zugegen. Und ja. Aber dadurch, dass ihr sehr offen damit umgegangen seid, wie sind denn die Reaktionen in dieser Zeit darauf gewesen? Von außen? Deine Freunde, Freundinnen?
Ja, es gibt so ganz wenige Typen von Reaktionen, nur zwei oder drei. Die eine ist natürlich, das könnte ich aber nicht. Aber den Leuten sage ich, die sollen erstmal warten, wenn es passiert. Dann gibt es so eine Reaktion, du geiler
Sack. Kommt sicherlich
Sack,
aus der Männerecke.
Aus der Männerecke. Was auch totaler Unsinn ist, weil es so viel zu tun hat mit Unsicherheiten und Ängsten und dass man gar nicht weiß, was man tun soll. Also die Leute verkennen das auch. Und dann gibt es noch was, was ich sehr, sehr interessant fand. Nachdem der Artikel meiner Frau erschienen ist und das offen war, kamen plötzlich ganz viele und haben gesagt, also wir probieren auch was und zwar ist das so und so. Immer nur so unter der Hand, aber es wurde klar, dass ganz wenig Leute sich dieser klassischen Monogamie so stark verschrieben haben, dass sie sagen, oh Gott, was ist das denn?
Es sind gar nicht so wenige Leute, die da so experimentierfreudig sind.
Ja, so muss man es vielleicht formulieren, fairerweise oder realistischerweise. Es gibt doch mehr, als man denkt, die bereit sind, mal was zu probieren.
Und was hast du aus dieser Zeit, du hast gesagt, das ging 3 Monate, dann war es vorbei, das formulieren wir jetzt einfach mal hier so an dieser Stelle. Was hast du aus dieser Zeit für dich mitgenommen? Was war vielleicht was, was du nie wieder machen würdest und was dich tatsächlich bereichert, auch heute noch?
Das bereichert mich alles sehr, aber es war natürlich viel, das hat mich alles überrascht, es war viel Kopflosigkeit dabei und es würde sowieso nie wieder so sein, weil man hat nur eine neue Erfahrung und einen anderen Horizont gewonnen. Schwer zu sagen, ich befasse mich damit auch oft noch und das hat sicherlich mich verändert.
Hat es eure Ehe verändert?
Ja, ganz klar.
Inwiefern, wenn ich fragen darf?
Mensch, das möchtest du den 2 Stunden, den Kurzvortrag oder die lange Fassung 6 Stunden?
Nehm den 30 Sekunden.
Wir sind weicher geworden und hören viel mehr aufeinander und man macht sich nicht mehr so starr in seinen Vorstellungen. Das ist gar nicht so einfach teilweise, weil Vorstellungen ja auch leiten im Leben, aber ich finde es inzwischen sehr, sehr, sehr gut so.
Vielen Dank für deine Offenheit, Thomas.
Hier, guck mal, das sieht man im Radio nicht, aber hier ist so eine ganz kleine Träne bei mir unter der Brille links. Oh. Also emotionales Thema, aber gern geschehen.
Unser nächster Gast ist da, Gesa Ufer mit ihrer kleinen Serie All Inclusive. Hallo Gesa.
Hallo, grüß euch.
Für alle die deine Geschichte noch nicht kennen. Du hast einen 15 Jahre alten Sohn mit geistiger Behinderung. Langsam geht es in eurer Familie um die Frage, wo er später mal arbeiten wird. Und dieser Frage gehst du hier quasi nach. Mhm. Und was man vielleicht auch wissen muss, dein Sohn hat einen ziemlich ausgefallenen Berufswunsch. Als weltgrößter Fan von Fahrenurlaub von den Ärzten wäre sein liebstes Ziel oder sein liebster Beruf nämlich eigentlich Rockstar.
So sieht's aus. Und auch wenn er sich in der Hinsicht möglicherweise später doch noch mal ein bisschen umorientieren muss, bin ich doch auf der Suche nach Geschichten von Menschen, die trotz Behinderung eben ihren Traumjob gefunden haben, und zwar im ersten Arbeitsmarkt. Ich habe da schon eindrucksvolle Beispiele gefunden, Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Aber für Menschen mit geistiger Behinderung, so war jedenfalls mein Verdacht, ist der Weg wahrscheinlich doch nochmal extra schwierig.
Und wen hast du dieses Mal getroffen?
Dieses Mal habe ich Leonie Geiselhardt getroffen. Das ist eine, die sich wirklich nicht entmutigen lässt. Leonie ist 20, hat das Down-Syndrom und wenn es nach dem Arbeitsamt gegangen wäre, dann wäre sie jetzt wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner beschützenden Werkstatt tätig. Aber Leonie wollte etwas völlig anderes, nämlich sie wollte in einer Bücherei arbeiten und ihr erstes Bibliothekspraktikum, das hat sie dann auch tatsächlich in der altehrwürdigen Staatsbibliothek West am Kulturforum machen dürfen. Für Leonies Mutter, Sigrid Heinze, war das ein Riesenerfolg.
Was immer da war, war das Feedback, es macht Spaß, mit Leonie zusammen zu sein. Da war mit ausschlaggebend, dass der Abteilungsleiter in der Staatsbibliothek gesagt hat, sie hätten alle davon gewonnen, dass sie sich dafür entschieden haben, so eine junge Frau aufzunehmen für ein Praktikum, obwohl der Schwerpunkt der Arbeit dort ja eher wissenschaftlich ist und die Hands-on-Aufgaben sind einfach minimal. Aber sie würden auch in Zukunft jetzt offener sein für solche Möglichkeiten, wenn Anfragen kommen.
Und was eben auch noch so besonders war, genau dieser Leiter, davon gehen Leonies Eltern jedenfalls aus, der hat ihre Tochter dann wirklich brühwarm weiterempfohlen. Das nächste Praktikum in einer Stadtbibliothek, das hat sie dann ganz problemlos bekommen und das hat sie in ihrem Berufswunsch auch noch mal mehr bestärkt.
Und wo arbeitet Leonie jetzt?
Sie arbeitet eben jetzt genau in so einer Stadtteilbibliothek und zwar in genau der, in der sie schon als Kind immer gern war, in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek in Steglitz. Das ist eine ganz schöne, lichtdurchflutete, moderne Bücherei im dritten Stock so einer großen Mall. Und da fühlt sich Leonie total wohl. Da fängt sie morgens um 9 Uhr an, unterstützt von ihrer Assistentin. Und da habe ich die beiden auch getroffen. Hochvergnügt, sehr fleißig vor einem vollgepackten Bücherwagen. Also es machte ihnen sichtlich Spaß, beiden.
Und was machte ihnen da so Spaß? Also was genau macht Leonie da?
Das ist ganz verschieden. Also sie hat schon immer Bücher gemacht. Sie hat immer schon gerne mit Computern sich beschäftigt. Und da foliert sie jetzt neue Bücher ein. Sie bearbeitet Vorbestellungen am Computer. Sie sortiert auch grob die Medien, die zurückkommen, also nach Sachgebieten. Auch Hörbücher, Filme und bei den einfachen Signaturen, also von A bis Z, da sortiert sie die Bücher sogar zurück bis ins Regal.
Comics oder Bilderbücher herausstellt, das mag ich.
Interviews geben mag Leonie nicht so gerne, aber als ich sie da vergangene Woche traf, da war sie auch noch, was ich sehr interessant fand, als Praktikantin tätig. Das war ihr Status und das ist insofern ärgerlich, als dass die Eltern einen jahrelangen Kampf hinter sich haben mit allerlei Ämtern und Behörden. Denn vorgesehen ist so ein Job nicht für Leute wie Leonie, für Menschen mit Down-Syndrom. Immer wieder wurden Gutachten und Tests verlangt und die hätten nichts anderes bedeutet als ab in die Werkstatt. Leonies Eltern, die haben sich diesen Tests irgendwann radikal verweigert. Irgendwann haben sie es sogar geschafft, einen Termin ganz oben, also bei der Leiterin des Arbeitsamtes, zu bekommen. Und dieser Termin, der hat dann endlich das ersehnte Etappenziel gebracht.
Aufgrund der Tatsache, dass Leonie dann zu diesem Zeitpunkt bereits 11 Monate in der Bücherei täglich 6 Stunden gearbeitet hat, was ja angeblich Menschen mit Werkstattdiagnose gar nicht in der Lage sind, wurde mir vorgeschlagen oder uns vorgeschlagen, dass Leonies Gutachten revidiert wird und sie eine Maßnahme zur unterstützten Beschäftigung bewilligt bekommt. Wir gehen davon aus, dass Leonie spätestens ab Mitte März regulär, also ihre Qualifikation in der Bücherei beginnen kann.
Aha.
Das ist also erst der Anfang, aber es läuft bereits sehr gut. Leonie ist beliebt im Team, sie ist eine große Hilfe. Ihr größter Wunsch wäre es aber eines Tages wirklich fest zum Team dazu zu gehören.
Naja, ich wünsche mir, dass er anstelle ja einen Plan traue. Ich draufstehe.
Ein Dienstplan.
Dienstplan, ja. Genau.
Ja, Mensch, dann drücke ich mal die Daumen.
Ja. Ja, Mann, aber besonders einfach war dieser Weg bis dahin noch nicht für Leonie und ihre Eltern. Was hast du denn persönlich aus dieser Begegnung für euch und die Berufspläne deines Sohnes mitgenommen?
Also mich hat das schon sehr beeindruckt, wie beharrlich man sich da offenbar mit all diesen Ämtern rumschlagen muss, wenn man nicht den vorgesehenen, vorgezeichneten Weg gehen will. Und ich muss zugeben, so schwierig hatte ich mir das nicht vorgestellt. Mich hat andersrum total überzeugt zu sehen, wie gut und richtig das aussieht, Leonie da in der Bücherei zu erleben und wie sicher die Eltern sich sind, dass sich ihr langer Kampf darum auch gelohnt hat. Also Leonies Vater, Heinz Geiselhardt, der ist sich in der Hinsicht total sicher.
Also auf jeden Fall. Also wenn man jetzt sieht, wie die Leonie sich jeden Tag wohlfühlt, wie sie schon am Sonntagabend manchmal sagt, ich freue mich schon richtig auf morgen. Woche geht wieder los, ich kann wieder arbeiten gehen. Und wenn man dann sieht, mit welcher Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit sie dann dort agiert, auch im Sozialen, wie sie beim Durchlaufen durch die Bibliothek sämtliche Mitarbeiter grüßt, alle Namen kennt, von allen gekannt wird, besser kann man sich gar nicht fühlen. Und wir kennen halt leider sehr viele, die in Werkstätten sind und eben nicht so positive Erfahrungen machen, wo ich mir denke, ja, das sind sie natürlich auch nur eine Nummer und haben sich ihren Platz nicht wirklich erkämpft und nicht erarbeitet. Ganz im Gegenteil, sie machen jeden Tag das Gleiche. Das wird irgendwann dann öde und ja, es gibt ja auch welche, die wirklich dann Fähigkeiten, die sie schon mal hatten, im Lauf dieser Prozesse wieder verlieren. Also bei der Leonie weiß ich, es geht noch weiter da. Da schiebt sich die Grenze noch weit nach hinten raus.
Ich glaube, das kennt wohl jeder, wie man über sich selbst hinaus wächst, wenn man gefordert wird und gleichzeitig richtig Spaß an irgendetwas gefunden hat. Und genau an der Stelle, da will ich auch für meinen Sohn in der nächsten Woche weitersuchen. Vielleicht finde ich ja doch auch schon mal eine konkretere Spur, die so in Richtung Bühne oder eben Rockstar-Karriere weist. Darüber werde ich auf jeden Fall berichten.
Wir sind sehr gespannt und hören dann mehr von dir in der nächsten Woche hier bei All Inclusive. Vielen Dank, Gesa. Gesa Ufer war das hier bei Plus Eins. Und jetzt, Thomas, geht's auch echt schon. Es geht wahnsinnig schnell vorbei, die Zeit bei Plus Eins hier auf die Schlussgerade. Wir hatten einen ganz schön intensiven, aber wie ich gefühlt, sehr tempointensiven Ritt hier.
Ja.
Und du hast ganz schön aufgemacht. Vielen Dank dafür.
Ja, oh Gott, das hören jetzt alle. Das hört doch keiner.
Ja, nächste Tür. Aber jetzt mal im Ernst. Kindererziehung, Partnerschaft, vielleicht auch so ein besonderes, intimes Erlebnis, über das du da gerade gesprochen hast.
Ist das okay, meinst du?
Natürlich ist das okay, aber du und deine Frau, du hast es ja auch erwähnt, ihr geht damit sehr offen um. Ihr publiziert da Artikel auch zu, hier und da. Warum eigentlich? Also ich meine, oder habt ihr da nicht
das ist irgendwie
genau
so
diesen Impuls, den du gerade hast?
Als Autoren haben wir so einen Weg der Verarbeitung da gefunden, in gewisser Weise, dass man einfach drüber redet. Und da sehe ich dann die politische Dimension. Also das Intime ist das Öffentliche gleichzeitig. Da bin ich mit Stokowski und Co. Total einig, dass es muss fast über sowas geredet werden, damit Verhältnisse vielleicht hinterfragt werden.
Damit Dinge ins Rollen, in Bewegung kommen.
Ja.
Menschen sich was trauen.
Ja.
Aber es gibt bei euch ja auch rote Linien.
Klar. Muss alles immer wieder neu verhandelt werden. Und ich glaube, dass das bei allen Leuten so ist, dass wir nur so mit der Nase drauf gestoßen wurden, dass man das bewusst machen muss.
Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für deinen Besuch. Und wer jetzt mehr wissen will über dich, über deine Bücher, deinen Podcast, gibt es ja auch deine Artikel, kann man alles finden natürlich im Netz, selbstverständlich.
Genau.
Vielen Dank, Thomas.
Gerne geschehen.
Und das war es auch mit Plus Eins für heute. Mein Name ist Otz Dreger. In einer Woche begrüßt Sie hier wieder die geschätzte Caro Corneli. Und bis dahin machen Sie es hoffentlich sehr gut. Tschüss.